Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mit mir hier, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Ja, moin Niklas.
Ich bitte meine Stimme und mein ein bisschen jetzt schon zu entschuldigen. Es ist Kita-Keime und Atemwege vertragen sich in dieser Jahreszeit einfach nicht. Aber das nützt nichts. Wir müssen uns da durchbeißen. Und das gilt ja auch für Holstein, um diese wunderbar galante Überleitung
hinzukriegen.
Kann man nicht lernen. Ne?
Ging's nicht.
Ein 1:1 gegen die SV Elversberg am Wochenende.
Tolle Entscheidungsfindung.
Und das haben wir ja gelernt, ist das Schwierigste.
Ja, genau.
Insofern hier schon mal ein Punkt. Genau wie ein Punkt von Holstein, das ist irre. 1:1 gegen Elversberg, gegen den Tabellendritten. An und für sich respektabel, würde ich jetzt mal sagen, in der Kieler Situation. Andererseits hat da unten alles gewonnen und dann sind wir nur noch 9 Tore vom Relegationsplatz entfernt, wir Holstein.
Und 2 Punkte von den beiden Abstiegsplätzen.
Genau, das ist immerhin gleich.
Direkten Abstiegsplätzen.
Ja. Es ist, es bleibt ambivalent, ne? Diese gesamte Situation.
Ja, Trainer Tim Walter hat das gestern eigentlich gut auf den Punkt gebracht, dass man auf keinen Fall in Zufriedenheit sich ergehen sollte über die respektable Leistung, die ja auch angesichts der allgemeinen Situation als sehr, sehr gut bewertet hat, weil letztendlich das Ergebnis fehlte.
Ja.
Und wir werden sicherlich noch detaillierter auf die zu verbessernden Punkte im Holstein-Spiel kommen, aber über allem steht das Ergebnis. Und wenn man sich anguckt, das ist ja eine weite Strecke, die zurückliegenden 18 Spiele. Aber wenn man in diesen 18 Spielen nur 3 Siege erreicht hat und damit letzter der letzten 18 Spiele Formtabelle ist, es klingt irgendwie
erweiterte
bisschen,
Formtabelle.
Ja, es klingt ein bisschen seltsam oder
es
so.
Es ist schon keine Form mehr.
Das ist eben die signifikante Zahl, die den Sinkflug der Störche absolut treffend darstellt. 3 Siege in 18 Spielen. Boah, da hast du keine Chance auf den Klassenerhalt. Wenn sich da nichts bessert, hast du keine Chance auf den Klassenerhalt.
Ja, und da finde ich, bekommt auch diese über den Jahreswechsel diese Serie aus 6 Partien, glaube ich, ohne Niederlage, bekommt nochmal eine ganz andere Melodie, ne?
Also ja, obwohl da noch 2 Siege dabei waren.
Genau,
ne?
Da sind dann 2 Siege dabei. Das war eine gute Phase. Und da dachten wir ja auch, es geht jetzt aufwärts und jetzt hat man es langsam irgendwie in den Griff gekriegt und die Entwicklung ist an einem Punkt, der sich dann auch niederschlägt irgendwie. Und wenn man sich das jetzt eingebettet in diese etwas erweiterte Sequenz anguckt, dann war das irgendwie nur ein Strohfeuer, ne?
Ja, dieses Unentschieden nicht zum 100. Mal, aber es tatsächlich passt es auch an dieser Stelle. Dieses Unentschieden in Bielefeld nach einer 2:0-Führung, zum Teil vom Schiedsrichter massiv beeinflusst, zum Teil selbst irgendwie hergeschenkt, dass es dann am Ende nur 2:2 stand. Das war schon ein Alarmsignal. Und der richtige Knackpunkt war dann das folgende 1:2 zu Hause gegen Fürth, die 3-mal vors Tor, 5 Torschüsse, glaube ich, im ganzen Spiel und 2 Tore wunderbar hergeschenkt von Holstein. Und ich glaube, das war ein richtiger Knackpunkt.
Ja, und man sieht halt auch, dass einen auf Dauer diese Unentschieden nicht weiterbringen.
Nein, genau.
Also, du bist dann nicht geschlagen, aber für Siege, das ist ja eine einfache, sehr einfache Rechnung. Ein Sieg ersetzt halt 3 ungeschlagene Spiele, wenn das nur Unentschieden sind.
Genau.
Ne? Das fehlt jetzt einfach.
Ja.
Und da ist natürlich dann der Punkt jetzt erstmal gut und auch in der Situation.
Ja, die Woche war turbulent und alles drum und dran, ne?
Ist alles okay, aber das reicht halt nicht, das ist klar. Das wird nicht reichen. Jetzt muss man gucken, das ist ja das, was Tim Walter gesagt hat, das Positive beibehalten und an dem Negativen arbeiten, da ein bisschen dran schrauben. Es gab ja durchaus Positives in diesem Spiel. Das, ne, also es war deutlich aggressiver, es war intensiver. Ballgewinne spielten eine große Rolle, nicht nur im konzertierten Gegenpressing, sondern auch generell in einzelnen Situationen dran geblieben. Und diese einfach weitermachen Mentalität so ein bisschen, ne? Das hat man ja auch dann ganz doll gesehen beim Ausgleich tatsächlich. Und da muss man sagen, das hätte man Holstein in den vergangenen Wochen so vielleicht nicht zugetraut. Nach dem Rückstand, du spielst eine gute erste Halbzeit, machst kein Tor, geht 0-0. Elversberg geht dann in Führung mit einer Szene, die sie super ausspielen.
Ja.
Und dann auch begünstigt, muss man, ist ja, na klar, steht frei am langen Pfosten, die Raumaufteilung passt da in dem Fall nicht so ganz.
Ja, viele Faktoren, mehr oder weniger unnötiger Ballverlust im Mittelfeld passiert aber, und dann kommen sie einmal ins Umschaltspiel, der linke, gerade eingewechselte linke Flügelverteidiger Lasse Günther sprintet gut durch, Deutschland kann die Flanke nicht verhindern, Timon Weiner im Tor für Jonas Krumrei, auch eine überraschende, vielleicht aber nachvollziehbare Entscheidung vom Trainerstaff. Hätte vielleicht ein bisschen mehr spekulieren können auf eine flache Hereingabe oder halb hohe, war aber scharf getreten. Also da kann man jetzt auch nicht als Fehler bewerten in dem Sinne, aber es waren viele Komponenten, kamen da zusammen und die spielen das gut zu Ende, und dann steht da der zuvor und danach wirklich absolut nicht in Erscheinung tretende Mittelstürmer aus dem Saarland Mokwa und staubt das Ding gut ab.
Ja.
Also das muss man nicht sagen. Aber wie du sagst, die Reaktion darauf war gut, wieder begünstigt, aber so ist das nun mal im Fußball, durch einen Elversberger Abwehrfehler, Assist von Timon Weiner, der einfach das Ding nach vorne schlägt, und die sind sich da nicht ganz einig, und Jonas Terkelsen erkennt die Situation, ist handlungsschnell, trifft die richtige Entscheidung, wobei man zwischenzeitlich, als er mit dem Ball am Fuß losgerast ist, auch gedacht hat, spiel doch bloß ab, weil sein Kollege Phil Harris stand eigentlich in der Situation eher günstiger. Nein, er behält den Kopf oben und sagt so, ich mach das Ding, und schmettert das Ding dann rein. Alles gut, 1-1, Mund abputzen.
Ja, das ist also so. Erstens hätte man die Befürchtung haben können, dass Holstein durch den Rückstand auseinanderbricht
und
sich hingibt, so ein bisschen wie das beim KSC dann ja auch so gelaufen ist.
Ne? Ja, die Resilienz war gut.
Genau, das war auf jeden Fall gut. Terkelsen macht es gut, vielleicht ist das auch der Mentalitätsboost, den er braucht jetzt gerade.
Naja,
aber er muss es auch so machen.
Ja, klar.
Weil wenn er ihn nicht macht und ihn nicht tunnelt am Ende, und dann kriegt er wahrscheinlich noch einen Anranzer von, nicht nur von Phil Harris, sondern von vielen anderen auch.
Ja, klar. Logisch.
Also das ist dann am Ende, weil es erfolgreich ist, ist es gut. Aber wie du sagst, eigentlich denkt man mit ein bisschen mehr Übersicht und legt er ihn rüber.
Mhm.
Egal, macht das Tor. Alles in Ordnung, ne?
Ja, Jonas Terkelsen ist symbolisch ein bisschen, oder steht symbolisch für die Situation in der Offensive. Haben wir ja schon 30 Mal jetzt darüber gesprochen, die einfach im Winter fahrlässigerweise nicht personell verstärkt worden ist, trotz eines einigermaßen gefüllten Kontos, wo man hätte finanziell doch zuschlagen können. Jetzt ist es so, wie es ist. Er zeigt, da hoffe ich jetzt wirklich inständig drauf, Tendenzen, die Holstein wirklich beflügeln könnten, nicht nur, weil er auf dem linken Flügel spielt, sondern auch inhaltlich, weil er hat ja Skills, die sind schon auch für diese Liga ungewöhnlich. Sein Tempo ist sehr gut, mit Ball sehr gut, seine Dribblings sind in Ansätzen klasse. Jetzt muss natürlich der nächste Schritt folgen, und das heißt im Klartext, er muss im entscheidenden Moment, wie jetzt beim Tor gegen Elversberg, die richtigen Entscheidungen, die für Zählbares sorgen können, muss er treffen. Und die hat er im Verlauf der Saison nach einem durchaus guten Beginn, als er hier nach Kiel gewechselt ist, in der Anfangsphase, ist es die Formkurve natürlich sehr, sehr stark abgefallen. Und jetzt scheint sie, das ist wirklich meine Hoffnung, ein bisschen nach oben zu gehen, weil wenn er seine Fähigkeiten sinnbringend einsetzt, dann kann er zu einem Unterschiedsspieler reifen. Dann hätte er das Attribut, das ihm im vergangenen Sommer am Revier haftete, Königstransfer, dann würde er das auch bestätigen. Ich hatte das auch schon geschrieben in in den Kieler Nachrichten, aber ich will es dann gerne nochmal wiederholen. Wir müssen uns an Schuto Maschino erinnern. Mhm. Da lief das ganz, ganz ähnlich, als er hergekommen ist. Begann super stark, dann wurde es ein bisschen kälter, das war für ihn vielleicht auch ungewöhnlich, dass dieses Argument zählt bei Terkelsen als Norweger jetzt nicht, aber er fremdete mit seiner neuen Umgebung, erste Station im Ausland in seiner Karriere, auch eine Parallele zwischen den beiden. Dann hat man dann im Winter, als man merkte, irgendwie fällt der auch mental in ein Loch, Schuto, einen Videoanalysten aus Japan dazu geholt, dass er dann auch sprachlich da ein bisschen vorankommt und sich wohler fühlt. Das hat dann mittelfristig auch gefruchtet. Aber es zeigt einfach, dass selbst wirklich für Zweitliga-Verhältnisse hochklassige Spieler auch in der neuen Umgebung Anlaufzeit brauchen. Und all das ist einfach bei der Personalplanung einfach nicht genug berücksichtigt worden. Und das ist das, da kriege ich echt, ehrlich gesagt, die Krätze, wenn ich mir das vor Augen führe, was möglich gewesen wäre und was man daraus fahrlässigerweise nicht oder was man fahrlässigerweise nicht gemacht hat. Obwohl das ist alles keine neue Erkenntnis.
Nee, aber es wird halt, je weniger Saison übrig bleibt, desto eklatanter wird es natürlich. Weil es ja immer gefährlicher wird.
Jetzt kommen die Nerven, ne? Ja. Jetzt kommen ganz eindeutig die Nerven und da bin ich mal sehr gespannt. Das ist dann wahrscheinlich tatsächlich auch alternativlos gewesen, wenn man sich diese Serie anguckt, diesen Trainerwechsel von Marcel Rapp, der ja am Samstag nochmal anständig abgefeiert worden ist, was ich auch gehört, vor dem Anpfiff mit Sprechchören und so weiter für seine hier in Kiel geleistete Arbeit. Aber da war, glaube ich, eine kleine Sackgasse in seiner Arbeit. Vielleicht nach 4,5 Jahren ist dann man vielleicht auch in bestimmten Bereichen etwas abgenutzt oder weiß ich, wie man es sonst beschreiben soll. Das ist halt auch wirklich, also ist halt so, wie es ist. Und da ist jetzt so ein Aura-Mensch, sage ich mal, wie Tim Walter, dann wahrscheinlich der Richtige. Wir werden das dann spätestens am 34. Spieltag abrechnen können.
Vielleicht.
Hoffe eher.
Vielleicht geht es noch 2 Spiele weiter.
Hoffe eher. Oder soll ich es befürchten? Ja. Ich weiß es nicht. Das wird sich jetzt zeigen. Es sind noch 10 Spiele, ne?
Ja. Es war sogar direkt nach dem Anpfiff die Sprechchöre. Und
oder direkt nach dem
Anpfiff. Das fand ich, hatte nochmal eine extra Symbolkraft, weil es wirklich in das neue Spiel reinging. Also,
genau.
Das war genau auf der Westtribüne dann deutlich.
Ja.
Ja, es ist...
Übrigens auch beklatscht von Tim Walter, obwohl er sich da schon auf das Spiel konzentriert. Das muss man auch mal akzeptieren und hat er hinterher auch noch Stellung zu bezogen da. Und also das fand ich jetzt eine gute Geste und passt in die eigentlich auf Harmonie ausgerichtete Atmosphäre bei Holstein. Das fand ich gut.
Ja, und es ist ja auch so, das wird Tim Walter jetzt in seiner ersten Woche auch schon festgestellt haben, dass die Qualität in Teilen einfach nicht ausreichend.
So ist es.
Ne? Und da kann er natürlich versuchen, dran zu arbeiten und die, wie er sagt, die positiven Dinge beibehalten und hier und da. Kompaktheit war ganz wichtig für ihn, das ist gelungen. Mhm. Es war kompakter, die Abstände waren enger. Kleine Systemumstellung gab es dann ja mit der Viererkette, Jonas Meffert als einziger Sechser davor. Mhm. Was er spielen kann, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass das in der Hinrunde gar nicht möglich war, bei Holstein das so zu spielen, weil es diesen Meffert halt hier gar nicht gab. Mhm. Wir haben 2 klare Flügelstürmer im Prinzip mit Terkelsen und Kapralik gehabt. Da ist ein bisschen was angepasst worden und die Intensität war da, Ballgewinne waren da, alles okay. Und trotzdem, jetzt kommt das Aber, vieles ist einfach so, wie es vorher auch war.
Ja.
Also die Fehlpässe, wo man sich manchmal die Haare rauft, das geht schon los mit einem Fehlpass von Timon Weiner ins Seitenaus. Mhm. Alles nicht schlimm so per se, aber da kommst du gleich wieder in so eine Gedankenwelt rein. Ne? Und auch vor allen Dingen unter Druck ist die Passquote unterirdisch. Mhm. Das bleibt so der Übertrag, wie man so schön sagt, also das Spiel ins letzte Drittel hinein in Richtung Strafraum des Gegners, bleibt einfach harmlos und zu schlecht.
Fehlerhaft,
genau. Es war jetzt ein Spiel ohne, das muss man sagen, ohne kapitalen Schnitzer in der Defensive. Wenn das unter Marcel Rapp so gewesen wäre, hätte man dieses Ergebnis vielleicht auch so einfahren können.
Genau.
Ne, da war ja viel immer von wirklich großen Fehlern, die dann zu Gegentoren geführt haben, wie du es angesprochen hast, bei Fürth zum Beispiel. Also die Offensive bleibt ein Riesenproblem. Mhm. Das kann man nicht von jetzt auf gleich umkrempeln, das ist klar. Und da, deswegen bleibt bei mir die Skepsis. Also das bei aller Euphorie und klar, aller Emotionen, die auch wichtig ist, ist das trotzdem einfach ein Faktor, der das Ganze limitiert. Ne?
Ja, ich glaube, das hat Tim Walter auch sehr schnell erkannt, wo der Hase im Pfeffer liegt. Die Übungsformen im Training muten diesbezüglich, das Ganze wirkt jetzt, sag ich mal, nach den ersten Tagen, das waren ja nur 3 Tage, sag ich mal, bis zum ersten Punktspiel, da geht's natürlich tatsächlich, auch wenn das den einen oder anderen genervt hat, nur über Emotionen und Sprüche und kann man sich drüber belustigen, amüsieren oder man find's gut, ist egal, das war die einzige Chance, um schnell irgendwie sowas ähnliches wie neuen Mut, neues Leben der Mannschaft zu implementieren, die doch irgendwie mental einigermaßen am Boden wirkte. Und jetzt geht's natürlich an die Arbeit, an die eigentliche. Und das Ganze ist wie so ein Crashkurs zum Walterball irgendwo, wenn du da draußen zuguckst. Also erstmal Sonntag nach dem Spiel Videoanalyse defensiv. Gestern am Dienstag Videoanalyse offensiv. Dann eine Trainingseinheit im XXL-Format über 2 Stunden mit Übungsformen, die sehr auf Kompaktheit abgerichtet ist, auf kleinen und mittleren großen Spielfeldern, mutet teilweise arg chaotisch an, dient wirklich nur dem einzigen Ziel offensichtlich, was wir schon gesagt haben, Handlungsschnelligkeit, Reaktion, Antizipation, Ball behaupten, unter Gegnerdruck einen eigenen Kollegen finden, dann eine andere Spielform, wo es einfach darum geht, wenn der Ball im Aus ist, liegt der Ball auf der gegenüberliegenden Seite parat und wer am schnellsten dahin rennt, kriegt den Einwurf. Also das ist ja, hat ja irgendwie was von Kinderfußball, wenn man es genau.
Ja, es hat mit dem Spiel an sich
wird
im Spiel nicht vorkommen, diese Situation, aber
es geht nur um reagieren.
Ja, Sinne schärfen.
Ja, Sinne schärfen, reagieren, so schnell wie möglich. Egal, was ist oder sowas. Und das sind natürlich, könnten natürlich gute fußballpädagogische Ansätze sein. Umsetzen müssen es die Spieler. Aber auch das ist, wie hast du eben auch schon erwähnt, das Spiel im letzten Drittel, da die Entscheidungsfindung und die Qualität zur Entscheidungsfindung oder Umsetzung ist natürlich defizitär. Und dieser Satz ist von Marcel Rapp vorher genauso oft gefallen, wie er jetzt wahrscheinlich von Tim Walter fällt. Sein Ansatz ist so viel wie möglich daran arbeiten, trainieren, zusammen sein, immer wieder Situationen auch im Trainingsbetrieb kreieren, die helfen, den Kopf für die Angelegenheit frei zu bekommen, wenn denn die technischen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Auch die sind bei dem einen oder anderen Offensivspieler, aber auch bei Mittelfeldspielern dann etwas limitiert. Da muss man jetzt drüber wegsehen und arbeiten und einschleifen. Und je mehr man diese Situation erprobt, auch im Training, so ist jedenfalls sein Credo, dann wird das vielleicht auch leichter auf dem Feld.
Ja,
vielleicht.
Ja, du musst es halt versuchen, irgendwie auszugleichen.
Ja, anders geht's aber nicht.
Und da ist diese Situation zum 1:1 von Terkelsen ist ja genau der richtige Weg. Und das ist das, was aber in vielen, vielen Szenen fehlt.
Genau.
Also es ist noch lange nicht so mutig, wie Walter sich das vorstellt. Es ist aber auch in Teilen immer noch nicht konsequent genug.
Naja, da können wir gleich die erste Szene aus dem Spiel gegen Elversberg nehmen. Hat der Trainer auch gestern nochmal explizit angesprochen. Kapralik, ich glaube, da 3. Minute oder 4. Minute, super Gegenpressing, erobert den Ball ungefähr in Höhe des Elversberger Strafraums, spielt auch wunderbar auf Turmschuh ab und der zieht direkt ab aus 16 Metern ungefähr. Ja, im ersten Moment, ja, gut. Ne? Aber gut ist halt nicht gut genug.
Nee, genau.
Den Kopf hochnehmen und wenn er den einmal Diago im Strafraum gespielt hätte, wenn er das gesehen hätte und die Möglichkeit technisch dazu vorhanden gewesen wäre, diesen Pass auch auszuführen, hätte Terkelsen freigestanden. So, und das will
er.
Ja,
und dann muss man auch dazu sagen, das ist ja ein Schuss aus 16 Metern, ein strammer Innenseitenschuss.
Ja,
das
ist
jetzt
genau.
Auch keine Fackel, ne?
Nee.
Und das ist zum Beispiel genau das gleiche bei Kilatis Abschluss, der technisch anspruchsvoll ist.
Ja.
Aber den setzt er auch so behutsam Richtung lange Ecke, ne?
Ja, Tucci, ne?
Und dann, das ist so, das reicht nicht. Da fehlt irgendwie immer ein bisschen Schmackes.
Ja, genau.
So, bei Kilati habe ich das Gefühl generell, dass ist ein bisschen auch sein Spiel.
Ja.
Das ist auch in ganz hohem Maße seine einjährige Pause und dass er jetzt erst richtig reinkommt und so, will ich ihm alles zugute halten. Aber ich habe immer ein bisschen das Gefühl, es fehlt einfach Schmackes, es fehlt der letzte Punch. Und das ist in ganz vielen Situationen so. Und deswegen ist dieses Ausgleichstor, diese gesamte Aktion von Terkelsen so erfrischend.
Ja, genau.
Weil man das halt ganz oft einfach nicht hat, ne? Das, klar ist das ein Fehler von Elversberg. Jamra geht da nicht richtig hin, der Ball springt. Aber was man bei Holstein auf der anderen Seite oft genug sieht, ne?
Genau.
Aber das halt auszunutzen, da reinzugehen und wirklich das haben zu wollen.
Die meisten Tore entspringen gegnerischen Fehlern, ne? Das ist einfach so. Es ist ja nicht so oft der Fall, dass eine Mannschaft komplett auseinandergespielt wird irgendwo. Ja. Und selbst dann ist irgendwo ein Fehler da. Das war jetzt ein offenkundiger, gut ausgenutzt, das ist der richtige Weg und so muss es gehen. Und Jonas Terkelsen hat ja auch gesagt, dass er im Winter persönliches Brainstorming betrieben hat und mit seiner Performance, seiner Hinserie natürlich überhaupt nicht zufrieden war und überlegt hat, was er besser machen kann und ist dann für sich zu einigen Schlüssen gekommen. Nicht mehr so schön spielen, das ist das, was er teilweise auch genervt hat und noch ab und zu immer noch nervt.
War auch jetzt im Spiel auch so eine Szene im Strafraum, wo er sich dann wieder vertüdelt und dann...
Ja. Immer ein Schleifchen zu viel oder so, ne? Aber der Gedankenansatz und die Ansätze im Spiel jetzt, die waren schon mal Zeichen in die richtige Richtung, so darf es denken und muss es vor allem auch weitergehen.
Ja.
Genauso wie bei Kapralik, dem Obersprinter in Kieler Rhein, da muss einfach mehr Torgefahr kommen. Es ist ja toll, wenn er seinen Gegenspieler auf 5,10 Meter abnimmt oder sowas im Laufduell, aber wenn dann am Ende nichts dabei rausspringt, dann ist das eigentlich auch egal. Ne?
Ja. Und auch bei Kapralik, hatte ich das Gefühl, zumindest ein Mühe mehr Kommunikation mit den Nebenleuten auch mal den Mund aufgemacht.
Ja.
So, also ja, vielleicht ist das jetzt eine Basis.
Ja.
Tiefer darfst du nicht runter, sonst ist es wirklich vorbei. Also das muss jetzt der Ausgangspunkt sein und dann musst du gucken, dass du darauf schrittweise dann irgendwie aufbaust. Ne? Mittel- und langfristig wird Mentalität, Energie, Emotionen nicht ausreichen.
Mhm.
Das muss einfach fußballerisch besser werden.
Mhm.
Aber es ist jetzt erstmal der wichtigste Hebel. Weiterhin.
Ja, natürlich. Alternativlos, ne?
Und das ist ja auch, wenn du guckst auf Darmstadt, genau das, was du am vergangenen Wochenende gesehen hast von Dynamo Dresden gegen Darmstadt, das ist der Hebel. Das war in Dresden auch nicht anders. Das ist auch eine limitierte Mannschaft. Und trotzdem.
Ja, wobei ich das, sag ich mal, so eine Gangart wie Dresden oder vielleicht Braunschweig an heftigen Tagen, nehme ich nur mal zwei Beispiele, das traut der Holstein-Mannschaft einfach nicht zu.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch, dafür ist die Mannschaft nur wirklich nicht zusammengestellt. Und also das heißt also, nur knüppelhart zu agieren, dass
Nee, knüppelhart meine ich gar nicht, aber ich meine dieses Feuer, was
genau,
sich da
das,
ergibt,
da bin
ne?
Ich bei
das
dir.
Ist ja ganz viel aus dem Spiel heraus.
Mhm.
Es war Dresden auch zu Hause, ist auch was anderes, dann jetzt als in Darmstadt zu spielen, überhaupt keine Frage. Aber diese Energie, die sich aus positiven Dingen im Spiel in dieser Mannschaft ganz schnell entwickelt.
Mhm.
So ein Momentum, was da kommt, dieser Doppelschlag vor der Pause nach dem Platzverweis gegen Pfeiffer, da einfach das auszunutzen, einfach drauf zu sein. Ne?
Mit einem Robert Wagner, der im Dresdner Mittelfeld, der in Kiel überhaupt nicht funktioniert hat.
Zweimal Fallrückzieher.
Ja, und jetzt auf einmal da, ich will nicht sagen, der Strippenzieher ist, aber der Dynamo im Dresdner Mittelfeld tatsächlich ist. Ne? Also auch nicht zu glauben. Ne? Aber Dresden hat auch wieder, wenn du es ansprichst, dann auch wieder, da waren ja auch wieder Schiedsrichterentscheidungen wo du dich nur noch fragst, also wo bin ich denn hier? Ja. Holstein-Sportchef Olaf Rebbe im Nachgang dann zum Elversberg-Spiel auch nochmal seinen Unmut kundgetan, dass er ja auch langsam das Leid ist. Und wenn bestimmte Szenen in bestimmten Spielen, Hinspiel in Münster, das Ausgleichstor in Bielefeld mit dem vorangegangenen Foul in Münster, da 11 Meter für Münster gegeben, zwei klarste Strafstoßentscheidungen pro Holstein nicht gepfiffen. Da lassen sich noch 2-3 Beispiele anführen, dann wären es vielleicht 4-5 Punkte mehr auf dem Konto.
Mhm.
Das muss sich die Schiedsrichterzunft auch wirklich mal inklusive des VAR mal vor Augen führen, was das für Konsequenzen hat. Und wenn man dann noch einen Anruf bekommt, also insofern Konsequenzen, dass eine Mannschaft erstmal arg in Abstiegsnot ist, was sonst vielleicht nicht so der Fall gewesen wäre. da könnte man auch sagen, oh naja, das gleicht sich aber die Saison aus Holstein-Sicht wirklich nicht mehr aus. Also das ist schon ziemlich, ziemlich frech, was da teilweise stattfindet. Kostet ein Trainer einen Job? Das hat alles erhebliche Konsequenzen irgendwo und da reicht es dann auch nicht aus, einen Anruf zu bekommen vom Schiedsrichterchef, sag ich mal, im Nachgang des Schalke-Spiels, als das Kopfballtor von Phil Harris wegen eines vermeintlichen Foulspiels an seinem Gegenspieler Gurucay, der auf der anderen Seite bei seinem Tor allerdings alles wegräumt, was nicht nied- und nagelfest ist, wird es zurückgenommen und hinten am Montag drauf kommt dann der Anruf, ja, wir haben uns das alle nochmal angeguckt, das war jetzt nicht richtig. Ne? Ja, da kannst du ja dann auch einen drauf backen irgendwie. Ja, ne? Also ich würde, wenn ich da an Olaf Rebbe stelle wäre, ich würde die Nummer sehen von dem entsprechenden Oberschiedsrichter, ich würde da gar nicht mehr rangehen. Weil da würde ich nämlich dann im Strahlen mich übergeben.
Ja. Das Problem ist halt, dass du in dieser Situation halt von sowas so getroffen wirst.
Also ja, genau.
Du musst natürlich dahin kommen, dass das dein Spiel nicht maßgeblich beeinflusst.
Ja,
aber es ist sehr schwer.
Ist schon schwer.
An diesem Punkt ist Holstein einfach nun mal gar nicht.
Nee, und das kann ich auch nur nachvollziehen. Das ist doch egal, ob das in der Kreisklasse passiert oder in der zweiten Bundesliga oder sowas. Also da drehst du irgendwann mal am Rad irgendwo. Ja. Ne? Du denkst, da hat sich die Welt jetzt gegen dich verschworen oder sowas. Was soll dieser ganze Quatsch hier, ne? Und dieses Fass wollen wir aber heute nicht mehr aufmachen, wieder VAR
wir machen es wieder zu.
Ja, wir machen es wieder zu, also wirklich, das ist so unsäglich, aber das betrifft dann auch nicht nur Holstein, erste und zweite Liga im Gesamtpaket, ich weiß nicht, was da kaputt ist, irgendwie am Regelwerk, an der Auslegung des Regelwerks, also irgendwie stimmt es hinten und vorne nicht und es wird von Woche zu Woche zu einem unsäglicheren Zustand.
Hoffen wir, dass es jetzt am Wochenende nicht so ist.
Ja, am Böllenfalltor, ne, da ist Samstag 13 Uhr, da ist nicht gut Kirschen essen. Das hat man aus den vergangenen Duellen schon gesehen. Jetzt kommt es aber ja zu einer Konstellation an diesem Spieltag, die auch nicht ganz uninteressant ist. Also die unteren 5 Teams, zu denen Holstein ja gehört, spielt samt und sonders gegen Top-Teams.
Ja.
Jetzt könnte man natürlich denken, oh Gott, Darmstadt, heimstärkste Mannschaft, noch nie einmal verloren zu Hause, als einzige im Bundesliga-Unterhaus diesen Nimbus. Das wird ja eine Aufgabe, die gar nicht zu bewältigen ist. Aber da sage ich nun wieder, dieser Holstein-Kader ist ja relativ, also diese Holstein-Mannschaft ist ja relativ unberechenbar und gerade in Topspielen. Mhm. Man guckt sich das jetzt mal an, nehmen wir mal den. Schalke, auch Schalke gewonnen, zu Hause wirklich, wirklich unglücklich verloren. Das war nicht sonderlich gerecht, aber nach Gerechtigkeit fragt ja auch keiner im Fußball. Paderborn, selten dämlich in Paderborn verloren. Ja. In der 9. Minute der Nachspielzeit, also viel dummer ging es einfach nicht mehr. Rückspiel, souverän gewonnen. Elversberg, also in der 90. in Elversberg, in Elfmeter gefangen, verloren.
Ja.
Eigene Chancen nicht genutzt, wie es dann so ist. Rückspiel, haben wir erwähnt, respektable Leistung, mindestens auf Augenhöhe, 1-1. Selbst der sympathische gegnerische Trainer, und das meine ich durchaus ernst, Vincent Wagner, sprach davon, dass es aus Elversberger Sicht wohl eher etwas glücklich sei, das Unentschieden. Kann man sich bei Holstein aber auch nichts verkaufen irgendwo. So, das heißt, wir hatten jetzt, wen hatten wir jetzt? Schalke, Paderborn, Elversberg, Darmstadt, kommen wir gleich zu, vorher noch Hannover. Die einzige, waren beide Spiele, war Hannover einfach besser und haben zweimal verloren. Holstein, das muss man dann akzeptieren, dass die waren einfach besser. Darmstadt, jetzt der Tabellendritte, im Hinspiel, also ohne Übertreibung, das endete 1-1. Es hätte 3-1, 4-1.
Ja.
Mit einer richtig effizienten Mannschaft vielleicht sogar 5-1 für Holstein enden müssen.
Ja.
Ist es aber nicht.
Nee.
1-1. So. Und jetzt fährst du dahin zum Tabellendritten, die gerade restlos genervt sind von der Niederlage in Dresden. Da wird natürlich ordentlich Feuer an der Dach sein, also im übertragenen Sinne. Das ist Risiko und Chance zugleich.
Ja.
Und jetzt sage ich das gute Omen, das vielleicht dabei ist. Holstein hat immerhin schon zwei Auswärtssiege in dieser Saison eingetütet, ne? Den ersten gleich in Fürth am dritten Spieltag und dann zwei Spieltage später 1:0 auf Schalke. Und was, auf welcher Position stand Schalke zu dem Zeitpunkt? Platz 3.
Ja, aber man muss auch sagen, das also war bitte. Im September und seitdem hat Holstein auswärts nicht mehr gewonnen.
Ja.
Vier Unentschieden, 5 Niederlagen seitdem.
Muss ja auch nicht alles mies
Darmstadt,
machen gleich.
Ja doch, pass auf, ich liefere jetzt die Gegenseite. Darmstadt die letzten 6 Liga-Heimspiele allesamt gewonnen.
Ja.
Zu Hause überhaupt, wie haben wir gesagt, bei 9 Siegen, 3 Unentschieden ungeschlagen. 45 Tore, Liga-Bestwert. Dazu kommen dann noch 10 Alu-Treffer sogar. Die sind auch die drittmeisten in der Liga und die viertbeste Defensive.
Ich sag mal. Zahlen sind wie Schall und Rauch.
Dann haben die so ein gewisses, gar nicht so schlechtes Stürmerduo. Isaac Lidberg und Fraser Hornby. Hornby zuletzt mal zwischendurch mal ausgefallen, erst mit Infekt, dann mit Oberschenkelproblemen.
Jetzt könntest du auch noch Luca Masala oder
kann
so.
Ich, ja,
da
ich,
könntest
ich,
du auch
jetzt
noch
nur,
nennen.
Fokussiere mich da jetzt ein bisschen. Ja. Hornby in den 5 Spielen, die letzten 5 Spiele, die er gemacht hat, 5 Tore, Lidberg insgesamt 12 Tore.
Ja.
Wir erinnern uns da auch ans
Hinspiel. Hat Holstein insgesamt zu viel, ja, ne? Ja.
Wir erinnern uns ans Hinspiel, wie viele Chancen Isaac Lidberg für ein Tor braucht, nämlich so ungefähr eine knappe halbe.
Ja, das war keine Chance. Einfach ein strammer 20-Meter-Schuss aus dem Nichts.
Also das ist ein Brocken. Ne?
Ja.
Das ist wirklich eine sehr starke Mannschaft. Und
je dicker das Brett, desto mehr Spaß ist zu bohren. Ne? Ja, das muss die Devise sein.
Das ist jetzt der Aphorismen dritter Teil hier von Kollegen.
Ja, du musst ganz einfach sagen, wenn du in Darmstadt verlierst, was natürlich sehr bedenklich werden, also die Auswirkungen könnten sehr bedenklich werden bei einer Niederlage, weil dann kannst du tatsächlich auf dem Abstiegsplatz rutschen, wenn die anderen Ergebnisse nicht passen. Wenn es ganz dumm läuft, kannst du sogar Tabellenletzter sein. Ja. All das muss man versuchen auszublenden und gleichzeitig im Kopf zu behalten, wenn es denn so ist. In Darmstadt kannst du verlieren. Das ist jetzt nicht irgendwie schon mal das Worst-Case-Szenario da für diesen Spieltag abzufedern, sondern du kannst da einfach verlieren. Du kannst auch verlieren, wenn du als Tabellenerster dahin fährst. Du kannst auch als Bundesligist im Pokal da verlieren. Das ist alles da gewesen. Böllenfalltor ist schon eine knüppelharte Veranstaltung.
Ja.
Aber ich sag dir, es kommt auf die Höhe des Ergebnisses an und es kommt auf die Leistung an.
Es kommt auf die Art und Weise an. Ne?
So, das ist wenn die da zusammenbrechen, also auseinanderknallen, sich überrollen lassen, die Störche, oh, dann ist zappenduster. Wenn sie aber wehren und vielleicht wieder ungünstige Schiedsrichterentscheidungen oder weiß der Teufel, was da eine Rolle spielen mag, und deshalb den Kürzeren ziehen, dann würde ich selbst eine Niederlage in Darmstadt nicht als das endgültige Aus bewerten wollen, dann gibt es noch genügend Gelegenheiten, Punkte zu holen, die dann allerdings dann auch tatsächlich irgendwann mal kommen müssen.
Ja.
Jetzt ein Punktgewinn, sag ich mal, in Darmstadt, von einem Sieg will ich ja gar nicht reden, ein Punktgewinn wäre schon ein Bonuspunkt. Und den könnte man sehr hoch einordnen, wenn man denn auf das blickt, was danach dann an Gegnerschaft so noch kommt, ne?
Ja, könnte man. Mhm. Könnte man. Es hängt von der Art und Weise ab. Es hängt
es
von
hängt
der Präsentation ab.
100%.
Es hängt davon ab, ob man durch kleine Fortschritte und durch eine gute Leistung wirklich die Hoffnung am Leben erhält und nicht nur als Hülse, sondern tatsächlich auch begründet. Ne?
Genau.
Das ist ganz entscheidend. Wenn du siehst, dass die Energie und Emotionen die mehr da war als in den Wochen zuvor, dass die sich transportieren lässt über die Wochen und als Grundlage dient und dass du auf dieser Basis dann kleine Schritte machst, kompakt bleibst, vielleicht mal die Passquote ein bisschen erhöhst und vielleicht über vermehrte Flanken jetzt über die Außenspieler Phil Harris öfter finden im Zentrum, dass du konsequenter wirst in vielen einzelnen Aktionen, auch den kleinen, dann glaube ich, ist diese Hoffnung begründet und lässt sich dann auch erhalten und ausbauen. Mhm. Aber dafür braucht es halt wirklich eine mindestens ordentliche Leistung.
Ja,
das ist ganz entscheidend.
Gerade auch bei Defensivstandards, weil da sind die Darmstädter mit ihren Bombenlandverteidigern, die auch noch dazu torgefährlich sind, da sind unsere in anderen Abführungszeichen unsere Abwehrspieler arg gefordert.
Ja, auch das ist so ein Thema. Die Holstein-Verteidigung gewinnt in der Liga die wenigsten Kopfballduelle defensiv. Also
ja.
Da muss man auch gucken, ne? Das ist die Vorzeichen sind waren schon mal besser.
Ja, ja, das stimmt. Zumal jetzt auch noch Marco Ivicic, fünfte gelbe Karte ausfällt.
Ja.
Aber gut, das sind jetzt alles Sachen, über die man ja, personal diskutieren, ist überhaupt völlig sinnfrei.
Ja. Ja,
wer da auf dem Platz steht, der muss da alles raushauen, was er drin hat und konzentriert mit Lust und Spaß zur Sache gehen. Das sagt sich so einfach oder sowas, aber das ist ja tatsächlich die Wahrheit.
Ja.
Und eins kann man sich auch sicher sein, das ist jetzt nicht so, dass Darmstadt denkt, oh, jetzt kommt Holstein, wunderbar, hier ist ein schöner Pflichtheimsieg, tüten wir ein und dann schauen wir mal, was die Tabelle dann nach diesem Wochenende hergibt. Also so ist das nicht.
Ja, ja.
Also diese manchmal denkt man ja, wenn gegnerische Trainer dann die Holstein loben, obwohl sie gewonnen haben oder jetzt unentschieden gespielt haben und von der hohen Qualität und so weiter sprechen, das ist dann dient ja auch nicht selten dazu, die Leistung der eigenen Mannschaft noch ein bisschen höher gegenüber der Öffentlichkeit darzustellen, als sie vielleicht eigentlich gewesen ist. Also bei Holstein habe ich manchmal wirklich den Eindruck, die gegnerischen Trainer meinen das ernst. Na, und das ist, will damit sagen, haben die Störche Respekt oder bringen die Gegner Respekt den Störchen gegenüber. Und das soll auch gerne so bleiben. Das wäre der Auftrag für den Samstag.
Und auch wenn es egal sein sollte, wer da jetzt auf dem Platz steht, zumindest was die Grundhaltung, Energie und so weiter angeht, viel Hoffnung klammert sich ja auch an Alexander Bernhardsson.
Der steht aber nicht in der Startelf auf dem Platz.
Der wird nicht in der Startaufstellung stehen, aber ich finde, du hast es am Wochenende auch gesehen.
Ach, natürlich.
Diese Szene, er wird eingewechselt, dieses kleiner Doppelpass vorm Strafraum, abgezogen mit links. Das ist einfach eine Torgefahr, die wenig andere ausstrahlen.
Ja.
Und das ist dann Energie umgesetzt in Ballaktionen.
So.
Ne? Und das, wenn der wirklich wieder komplett auf die Füße kommt, kann das ein entscheidender Faktor sein, weil er einfach ein Unterschiedsspieler ist.
Ja,
hervorragender Zweitligaspieler mindestens.
Naja, natürlich.
Insofern kann ich das verstehen. Man darf jetzt nicht alles auf ihn projizieren an Hoffnungen und Erwartungen und so weiter. Aber er kann natürlich ein entscheidender Teil wieder werden. Ne?
Naja, das ist ja, wenn Bera, so sein Spitzname ja bekannterweise, wieder nahe der 100% fit ist, was er vielleicht in dieser Saison gar nicht mehr hinbekommen kann, nach der langen Verletzungspause, aber nahe an die 100% rankommt, fokussiert sich der Gegner natürlich automatisiert auch auf seine Skills irgendwo. Das heißt, für andere, ich nehme Kapralik, ich nehme Terkelsen, ich nehme auch einen Phil Harris, haben dann auch vielleicht wieder mehr Möglichkeiten, weil da ein bisschen der Fokus dann schon auf Alexander Bernhardsson beim Gegner liegt. Also das hat nur Vorteile, wenn er wieder dabei ist. Bei Steven Skripski wäre es vielleicht ähnlich. Nur da dürfen wir wahrscheinlich noch 3 bis 4 Wochen warten, bevor das dann wieder soweit ist mit dem Comeback. Aber auch da ist Land in Sicht, was dann auch Hoffnung macht. Und wir müssen uns ja an jeden Strohhalm klammern im Moment.
So machen wir das.
3 Siege in 18 Spielen.
Da ja, ist vor allem
dünn, echt.
Vor allem, wenn wir gesagt haben, letzte Woche 4 braucht es mindestens.
Ja, genau.
Jetzt haben wir das Unentschieden, was eventuell, 5 Siege wären besser, 4 Siege, ein Unentschieden vielleicht.
Mhm.
Das Unentschieden haben wir schon mal eingetütet.
Tja.
Jetzt braucht es nach 3 Siegen in 18 Spielen, braucht es jetzt in 10 Spielen 4.
Ja, das so ist das.
Mindestens.
So ist das, mindestens.
Und dann gucken wir mal, es ist, wie du ja auch schon gesagt hast, sehr interessanter Spieltag. Die Top-Teams spielen alle gegen Kellerkinder. Es ist sogar erweitert so, dass alle Teams aus der oberen Tabellenhälfte gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte spielen. Das habe ich so auch noch nicht so oft gesehen.
Mhm.
Also geht dann los mit Nürnberg-Düsseldorf 9. gegen 11. Das ist dann so an der Kante und dann setzt es sich halt fort. Je weiter es nach unten geht, desto größer wird auch der Tabelle Abstand nach oben. Paderborn, der 2. spielt gegen den 16. Braunschweig zum Beispiel. Also das wird interessant und da kann man Boden gewinnen. Den man letztes Wochenende verloren hat, kann natürlich aber auch anders sein. Es ist wie immer.
In dieser Liga irgendwas zu prognostizieren, was Ergebnisse anbelangt, ist komplett sinnfrei. Und das werden wir auch an diesem Wochenende wieder feststellen. Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass alle Prognosen, was Ergebnisse davor und Leistungen davor anbelangt, ja, über den Haufen geschmissen werden. Jetzt ist die Phase angebrochen, wo es gerade im Existenzkampf, aber auch im Aufstiegskampf um etwas martialisch tot oder leugnend geht. Da sind Prognosen völlig sinnfrei. Wir müssen uns das einfach angucken und Daumen drücken.
Halten wir es mit Paul Gascoigne. Ich mache keine Voraussagen und das werde ich auch nie tun.
Ja, das ist auch mal eine gute Möglichkeit.
Ne? So, wir gucken uns das einfach an.
Ja.
Und werden dann in der nächsten Woche darüber sprechen.
Ja.
Sonnabend 13 Uhr. Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel. Wir sind natürlich für euch mit dabei mit Live-Ticker, Spielbericht, Nachspielzeitkommentar, Statistiknoten, allem, was dazugehört. Im Vorwege natürlich auch seid ihr bei uns informiert, unter anderem mit dem Newsletter, den ihr gerne abonnieren dürft, oder über unseren Holstein-News-WhatsApp-Kanal. Wie ihr dahin kommt, findet ihr hier in den Shownotes. Alles Wichtige gibt's jeden Tag und nächsten Mittwoch gibt's dann wieder Podcast. Opa, vielen Dank.
Ja, sehr gern.
Ihr da draußen kommt gut durch das Wochenende mit dem Holstein-Spiel am Samstag. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und schauen mal, in welche Richtung sich da vielleicht was entwickelt hat. Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao.